Boardgame Circus Podcastchen.
Ja, hallo liebe Leute draußen an den Hörgeräten. Also wir sind wieder mal da mit dem Boardgame Circus Podcast für euch. Und das ist natürlich etwas ganz Besonderes, denn der war ziemlich lange in der Pause. Und wir möchten ihn gerne für euch wiederbeleben und sind hier in einem neuen Team, in einer neuen Besetzung. Ich, Daniel von Boardgame Circus, bin immer noch dabei. Doch ich habe einen neuen Partner. Mir gegenüber sitzt der Johannes. Grüß dich, Johannes.
Hallo Daniel, ja, schön, dass ich hier bin.
Genau, für alle, die den alten Podcast noch kennen, es gab ja zwei Formate, das Boardgame Circus Nähkästchen, in dem wir aus genau diesem plaudern, und es gab das Podcastchen, das schnelle und kurze Update, und der Dirk hat diese beiden Formate mit mir bespielt. Nun ist der Dirk ja aber nicht mehr bei uns, sondern ist in seinem Hauptberuf zurück, und wir machen eben in der neuen Besetzung an alter Stelle weiter. Johannes, vielleicht stellst du dich kurz vor, damit die Leute einfach ein Bild von dir haben.
Sehr gerne, genau. Ich mache jetzt seit Mitte Oktober ein Praktikum bei Boardgame Circus, und da ich ja aus meinem, nee, nicht anderen Hobby, sondern ne, vor allem natürlich aus meinem Brettspiel-Hobby auch hobbymäßig Podcasts mache, haben wir gedacht, dann passt es ja perfekt, dass wir diesen Podcast wiederbeleben und dass wir zwei ja über alles Mögliche rund um Boardgame Circus, Erfahrung, weiß nicht, so Hintergrundberichte, Neuheiten etc. pp. Berichten werden.
Genau, und weil der Johannes noch nicht mit auf der Messe war und wir heute vor allem einmal auf die Messe, die Spiele in Essen, zurückblicken wollen, darf er mich dazu löchern mit Fragen, die ihr vielleicht auch an so einen Verlag habt. Und so starten wir einfach mal in das Thema, Johannes.
Genau, richtig. Also ich glaube, die meisten Leute, die zuhören, werden die Messe aus Sicht der BesucherInnen kennen. Vielleicht, Daniel, erstmal ganz allgemein, was bedeutet denn Messe für einen Verlag, für dich?
Die Messe ist, glaube ich, so ein Ding, was sehr viel im Verlag, also an Menschen und an Arbeit, bestimmt, lange vor und auch lange nach den 4 Tagen selbst. Aber kurz zusammengefasst ist es so, wenn wir wirklich alles vorbereitet haben, dieses Jahr lief es auch super, wir hatten da an Flyern, Informationsmaterial, Deko für den Stand, alles diesmal wirklich rechtzeitig fertig und waren nicht so im Stress wie sonst. Dann heißt das ja immer noch, dass wir aber schon am Montag anreisen, dass wir noch aufbauen, bevor überhaupt jemand in die Hallen kann. Und im Nachgang heißt das eben auch Nachbereitung. Bei uns speziell, bei Boardgame Circus, haben wir diesmal einen Fokus gelegt auf viele Termine mit der Presse. Also das heißt, wir haben viele BloggerInnen, YouTuberInnen etc. getroffen, um unsere Neuheiten dort zeigen zu können. Und dann müssen wir natürlich im Nachgang eben per E-Mail und Telefonaten oder auch durch das Verschicken von Rezensionsexemplaren am Ball bleiben, dass dieser Termin eben nicht eine einmalige Sache ist, sondern dass dann das, was wir dort ins Rollen bringen wollten, auch in Bewegung kommt.
Jetzt ist ja Boardgame Circus erstmal von den festen MitarbeiterInnen ein relativ kleiner Verlag. Wer ist denn auf der Messe alles mit dabei? Weil das könnten wir ja gar nicht alleine wahrscheinlich alles stemmen, oder?
Genau, ich darf da vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen weiter ausholen. Seit dem letzten Podcast haben wir ja auch neue Menschen, die bei uns arbeiten. Boardgame Circus, das sind neben mir aktuell eben der Frank und die Lisa im Bereich Übersetzung und Redaktion. Dann haben wir den Mauri, der ist bei uns der Grafiker. Und wir haben den Silas, er ist der Translation Manager. Wer jetzt denkt, was hat das jetzt mit dem Verlag zu tun? Ganz kurz abgebogen in Richtung Translation Circus. Das ist unser Übersetzungsstudio. Und dieses Jahr zur Messe hatten wir auf dem Stand auch eine kleine eigene Präsentation fürs Übersetzungsstudio, das den neuen Namen Translation Circus bekommen hat. Mit dem übersetzen wir mittlerweile, das ist eigentlich ganz cool, auch für zum Beispiel Freunde und Kollegen von Skellig Games, von Hans im Glück, Ravensburger, Schmidt Spiele, Feuerland, eigentlich eine ganze Bandbreite von Verlagen, Strohmann, die man eben hier in Deutschland auch kennt und die eben auch neben Boardgame Circus existieren. Und das ist eben neu der Silas, der seit diesem Jahr dabei ist im Translation-Bereich. All diese Menschen waren also auf der Messe, haben mir beim Aufbauen geholfen und haben auch vor allem für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. Ja, und dann hast du richtig gesagt, reicht das schon oder nicht? Also wir kommen mit diesem Team so erstmal ganz gut zurecht. aber wir hatten noch tolle Hilfe. Es war zum Beispiel noch jemand aus der Familie vom Frank dabei und hat mitgeholfen und ein guter Kumpel von mir aus Freiburg, hallo an der Stelle an den Fabian, der ist auch regelmäßig dabei und hilft hinter dem Vorhang. Er ist meistens derjenige, der zum Beispiel die Pakete auspackt, dafür sorgt, dass die Ware immer hinter der Kasse ist, dass diejenigen, die kassieren, einfach nur nach hinten greifen müssen und dort ausgepackte Spiele haben und der auch den Überblick darüber behält, was eigentlich noch da ist und was eventuell nachgeordert werden müsste.
Das greife ich doch jetzt mal auf, bevor es dann sozusagen an die Messe geht, weil das ist gefühlt jedes Jahr ein Problem für unterschiedliche Verlage, dass die Spiele nicht rechtzeitig kommen. Daniel, warum ist das so eine Herausforderung? Man könnte ja sagen, die Verlage wissen doch ganz genau, auch jetzt schon, 2024 ist die Messe dann und dann. Das müsste doch eigentlich klappen, oder?
Das liegt ein bisschen erstmal grundsätzlich an dem Zeitraum, der zwischen zwei Messen liegt. Also die eine Messe kommt dann doch relativ schnell auf die andere. Man kann ein Brettspiel nicht unbedingt in 10 Monaten komplett fertig machen. Natürlich gibt es sowas, wo ich sage, das ist gleitend. Ne? Ich arbeite parallel zur Messe an dem Spiel und es kommt nicht in diesem Jahr, sondern im nächsten Jahr. Aber dazu kommen dann logistische Herausforderungen, also dass zum Beispiel auch Schiffe einen Stau verursachen können oder dass es an den Häfen Personalmangel gibt und dort eben die Schiffe nicht so schnell abgeladen werden können. Aber auch wenn man jetzt gar kein Schiff benutzt, gibt es in den Fabriken selbst einfach dann immer ein sehr hohes Aufkommen in der Zeit vor der Messe. Und da sprechen wir natürlich von Monaten vor der Messe, denn so ein Spiel wird ja nicht in den Wochen davor, sondern in den Monaten davor produziert. In unserem Fall war das ja so, dass wir auch einige der Neuheiten nur zeigen, aber nicht verkaufen konnten, weil sie noch nicht da waren. Und da liegt es ganz oft daran, dass die Lizenzgeber zum Beispiel in den USA oder wie bei Mythwind in Kanada sitzen und ihrerseits gucken müssen, wie kriege ich ein Projekt koordiniert, bei dem ich mehrere Sprachen habe, also mehrere Lizenznehmer, die in mehrere Sprachen übersetzen. Das alles sozusagen an Dateien auch einzusammeln und alles zur richtigen Zeit zu haben, dauert. Da muss ich nur mal ein Team verspäten, dann kommt das ganze Spiel für alle später. Und das muss man auch ehrlicherweise sagen, wenn ein Partner noch nie auf der Messe in Essen war, dann verschwendet er für gewöhnlich relativ wenige Gedanken daran und hat auch nicht auf dem Schirm, wie wichtig das Event ist. Also da fehlt einfach so ein bisschen der Einblick. Kann man auch niemandem übel nehmen, dazu muss man wirklich erstmal da gewesen sein. Und wir hatten ja dann Brandon McCaskill von Mythwind da am Stand und er war auf der Messe und ich kann euch sagen, er war geflasht. Also er hat gesagt, jetzt verstehe ich, was hier abgeht. Das ist ja der Wahnsinn und wie wichtig das natürlich auch für unsere Partner ist, so ein Spiel da zu haben. Also wir kommen vielleicht auch mal irgendwann in der Zukunft an den Punkt, wo diese Partner, die oft noch nie auf der Messe waren, sondern eher halt einen Kickstarter gemacht haben oder ähnliches, ein Verständnis dafür entwickeln, dass diese Messe nicht ohne Grund die weltgrößte Brettspielmesse ist und für die Verlage dort, also für ihre Lizenznehmer, also für uns, mega wichtig ist, um die Spiele dort auch schon zu haben.
Okay, dann sagen wir, die Pforten der Messe öffnen sich, die BesucherInnen stürmen hinein. Was macht ihr als AusstellerInnen denn die ganzen Tage, außer ja Spiele zeigen und verkaufen?
Da passiert noch einiges mehr. Also bei Boardgame Circus ist es ja so, wir arbeiten alle remote. Ne? Ich sitze hier im Brettspielkiosk, meinem kleinen Showroom und Laden, den ich kürzlich eröffnet habe. Du sitzt bei dir zu Hause und alle anderen sitzen auch jeweils im Homeoffice. Und einmal ist erstmal die Messe der Punkt, wo wir uns alle im Real Life treffen können. Also das ist auch deswegen gut, dass wir nicht 4 Tage nur machen, an denen wir durchpowern, sondern dass wir eben die ganze Woche da sind und auch eine schöne Zeit verbringen, abends Spiele gemeinsam spielen, dann auch testen, wenn möglich. Und auch, ich sag mal, gemeinsam funktionieren. Also dieser Ablauf, den wir da haben am Stand, der ist auch super. Es gibt verschiedene Tage, auf die wir uns verschieden einstellen. Der Donnerstag ist ja so, der ist fast ein Selbstläufer. Wenn dort Menschen kommen, und da kommen meistens sehr viele, dann sind es die Informierten. Wir nennen sie die Informierten. Das sind die Menschen, die genau wissen, was sie haben wollen. Und die sehr schnell kommen, die sehr schnell kaufen, die auch gar keine Spiele groß ausprobieren. Das passiert frühestens dann Donnerstagnachmittag irgendwann. Das heißt, diese Informierten, da müssen wir schnell sein an der Kasse, da müssen wir schnell sein im Lager. Das ist eben dann so, dass Fabian zum Beispiel einfach da diesen Nachschub immer liefert, wie ich vorhin beschrieben habe. Diesmal hatten wir 2 Kassen, aber haben wieder mit den typischen Problemen gekämpft. Also man hat da drin einfach eine super schlechte Internetverbindung und dementsprechend zögerlich waren auch die Kassen und die EC-Geräte zum Beispiel. Ja, und dann am Freitag, dann guckt man mal, was passiert, ne? Also diese erste Schwemme der Informierten, die ist dann vorbei. Dann kommen schon mal Menschen, die, das ist so ein Mix, die zum einen wissen, was sie wollen, aber vor Freitag nicht kommen konnten. Zum anderen aber Menschen, die sich treiben lassen und über die Messe schwimmen. Und die holt man natürlich anders ab. Wir hatten Pitchtische und Spieltische, an denen man sich hinsetzen konnte, um Spiele zu spielen. Und der Pitchtisch war ein Stehtisch, an dem das Spiel einfach kurz vorgestellt wurde, kurz die Idee des Spiels vermittelt wurde, damit die Menschen dann eine Entscheidung treffen können, ob sie sagen, ja, das möchte ich kaufen oder das ist nichts für mich, da informiere ich mich nochmal weiter oder das möchte ich dann vielleicht nochmal irgendwie in Länge ausprobieren. Und dieser Pitchtisch, der ermöglicht einfach eine schnelle Entscheidung und ermöglicht natürlich auch, nicht an jedem Tisch so lange verweilen zu müssen, dass man gar nicht die ganze Messe schafft. Also das ist sozusagen unser Angebot auch an einen flotten, angenehmen Messebesuch. Und mein Team evaluiert im Prinzip mehrmals am Tag, was soll denn jetzt auf welchem Tisch eigentlich sein? Also es gibt natürlich vorher schon, wenn wir das Stand-Layout auch machen, eine Überlegung, was sind die Fokustitel, was wird wo gezeigt? Aber wir reagieren immer darauf, wie ist die Nachfrage gerade? Was wollen die Menschen sehen? Die kommen ja auch zu uns und sagen, warum liegt da kein Lost Lights auf dem Tisch? Ihr wolltet doch auch Lost Lights zeigen. Und das ist so, nicht an jedem Tag ist die Nachfrage identisch, sondern das switcht dann auch nochmal am Samstag, Sonntag, wenn mehr Familien kommen und dann kommt zum Beispiel sowas wie ein Tiere von Ahorntal auf den Tisch, wo vorher noch ein Inselexpress lag, weil das ein bisschen mehr im KennerInnenbereich ist. Genau. Und das sind Überlegungen, also was steht wann wo, auch wo steht welche Werbung, also sprich, wenn wir da zum Beispiel eine Fahne und einen Aufsteller haben und wir plötzlich merken, aha, das ist so ein organischer Besucherstrom, der bewegt sich ganz anders, dann stellen wir das auch anders auf, damit man besser an den Stand kommt, auf der anderen Seite, dass man uns besser sieht und während all dem nehmen wir natürlich auch noch unsere Termine wahr, fürs Translation Studio, für den Verlag.
Was heißt denn so Termine, also mit wem quatscht ihr denn da so?
Also genau, normalerweise oder in den vergangenen Jahren waren es ganz viele Termine mit Verlagen, die entweder Interesse an unseren Lizenzen haben könnten, denn Spiele wie jetzt zum Beispiel Wildcards, Grease Monkey Garage, Fika und Lost Light sind ja unsere eigenen Entwicklungen, für die wir die weltweite Lizenz haben und vergeben können. Oder umgekehrt Verlage, deren Spiele wir interessant finden, wo wir gerne eine Lizenz hätten, um die deutschsprachige Ausgabe davon zu machen. Dieses Jahr haben wir relativ viele Spiele gemacht, haben uns relativ viel, also die kommen ja auch noch, die waren jetzt noch nicht da, wie gesagt, aber wir haben uns relativ vielen Spielen verschrieben und da habe ich es für sehr wichtig empfunden, einfach zu sagen, wir müssen auch gucken, dass diese Spiele stattfinden, dass die gesehen werden, dass darüber berichtet wird und deswegen habe ich vor allem Termine gemacht eben mit Pressevertreterinnen und darüber hinaus der Silas seine Termine für das Translation Studio gemacht, das heißt, er berichtet dort über unsere Arbeit und Menschen, das sind auch ganz oft eben nicht nur große Verlage, sondern kleine, die sagen, ich gehe bald auf Kickstarter, inwiefern kann ich da mehrere Sprachen anbieten, ist das sinnvoll, was bringt das, also da ist man schon ein bisschen auch fast im Bereich Marketingberatung. Das sind so die Haupttermine gewesen. Vor allem eben diesmal Presse und Translation.
Du hast jetzt schon einige Neuheiten angesprochen. Vielleicht magst du zu denen noch mal ganz kurz was sagen und gerade zu denen, die jetzt vielleicht nicht verfügbar waren oder vielleicht für die Leute, die nicht auf der Messe waren. Wie kommt man da ran?
Genau. Ja, also das war so ein bisschen das Dilemma. Als Verlag will ich ja, wie gesagt, die Spiele eigentlich da haben und wir hatten wirklich drauf gebaut, dass auch Grease Monkey Garage rechtzeitig da ist. Aber da hatten wir dann letztlich nur 12 Stück zum vorher zeigen können, einfliegen lassen und dasselbe ja auch bei Mythwind. Also ich fange einfach mal bei den Neuheiten in der Reihenfolge an, wie sie bei uns jetzt auch erhältlich sind und erhältlich sein werden. Aktuell kaufen kann man schon Heimliche Herrschaft, Vergessenes Vermächtnis. Das ist die erste große Erweiterung nach dem kleinen Königinnen und Kumpel, das wir hatten. Und diese Erweiterung erhält drei Module. Einmal das Bestechungsmodul, mit dem ich Plättchen bekomme, die ich eben nutzen kann, um die Farbe einer Karte geheim zu ändern. Also ich kann quasi eine bereits ausgespielte rote Karte mit so einem Plättchen versehen. Bei Spielende wird es aufgedeckt und tatsächlich wird sie dann tada zu einer blauen Karte. Das ermöglicht natürlich noch mehr Blöffen und auch mehr Intrige, was dem Spiel und der Spielidee generell sehr gerecht wird. Das zweite Modul sind asynchrone Fähigkeiten, also zu Beginn des Spiels wähle ich aus und jede Person hat eine offen, auch den anderen bekannte, asynchrone Fähigkeit, etwas, das sie kann, das die anderen nicht können, was ich während des Spiels eben nutzen kann. Das kann das Ausspielen von Karten betreffen oder ähnliche Dinge oder das Manipulieren der Marker. Und das dritte Modul sind die Golems, also eine ganz neue Fraktion. Die kriegt einen eigenen Marker, also auf dem Spielbrett sind dann zukünftig 3 Marker unterwegs und die Golems haben keine Farbe wie die anderen Fraktionen, sondern sie sind mit auf den Karten der anderen Fraktionen aufgedruckt. Das heißt, immer wenn ich eine Karte ausspiele, egal ob sie rot, blau, grün oder schwarz ist, wenn ein Golem-Icon mit abgedruckt ist, dann wird eben auch der Golem vorwärts bewegt und die Golems haben dann ihre eigene Siegbedingung, dass sie eben ganz oben im Ziel ankommen wollen. Und das schafft natürlich eine ganz neue taktische Ebene, weil bei jeder Karte, die ich ausspiele, muss ich eben auch aufpassen, ob ich die Golems nicht mitbewege oder umgekehrt, wenn ich Golem bin, ob ich nicht den anderen Farben zu sehr in die Karten spiele. Genau, also das heißt, das Ränkelspiel bei Heimlicher Herrschaft geht mit der Erweiterung eben entsprechend weiter. Dann kommt als nächstes Grease Monkey Garage, unser ölig schmieriges Spiel in der Autogarage. Es ist ein einfaches Worker Placement, in dem man ja im Prinzip lernt, auch wenn man möchte. Also man kann da schon die Kinder ab 7 Jahren mit reinnehmen, Ressourcen zu verwalten, Ressourcen zu sammeln, damit Autos, also in dem Fall schöne alte Oldtimer, zu reparieren, Punkte dafür zu bekommen und einfach im richtigen Moment das Richtige zu tun, also auch so ein bisschen Timing zu lernen, ein einfaches, familienfreundliches Worker-Placement-Spiel. Wir können es schon anbieten oder haben es schon drin im Shop und wir werden es ausliefern ab Dezember. Und dann kommt ziemlich zeitgleich, also beide Spiele befinden sich jetzt, wenn der Podcast live geht, auf dem Schiff, kommt eben unser großes Schlachtschiff, das Mythwind, im Bereich Familie Plus bis Kennerin angesiedelt. Ein Abenteuerspiel, das theoretisch unendlich gespielt werden kann, indem ihr gemeinsam, also kooperativ, die Geschichte des Tals erlebt, das ihr entdeckt habt. Und in diesem Tal baut ihr ein Dorf auf. Das heißt, ihr könnt Gebäude bauen, ihr könnt die Fähigkeiten der Gebäude nutzen, indem ihr euch dort einsetzt. Und das Wesentliche, also der wesentliche Kern des Spiels sind zwei Dinge. Also zum einen hat jede Person eine eigene Rolle und jede Rolle hat eine eigene Mechanik. Zum Beispiel gibt es Backbuilding, Deckbau, Set Collection und Plättchenlegen. Jede Person spielt eben in ihrer Rolle diese Mechanik, aber gemeinsam erlebt ihr die Story und über die Story, in der ihr verschiedene Entscheidungen trefft und auch eine gute oder eine schlechte Entscheidung mit entsprechenden Folgen treffen könnt, erlebt eben diese Geschichte und um die geht's letztlich auch in dem Spiel. Die hat mein Team, die haben Lisa und Frank, ich habe sie vorhin angesprochen, liebevollst übersetzt und mit sehr viel Hingabe gestaltet.
Jetzt machen wir das ja alle aus Passion zum Hobby, aber für einen Verlag, das muss sich ja auch alles rechnen. Wie ist denn das? Lohnt sich oder weiß nicht, was bedeutet finanziell so eine Messe für einen Verlag?
Die Kosten, die sind immens. Also als ich angefangen habe, den Verlag zu machen, da hatte ich da ja auch wenig Vergleichswerte. Ich weiß aber noch, wie das damals war, dass andere Kollegen zu mir sagten, also andere Verlagskollegen, wenn du da auf null rauskommst, dann hast du alles richtig gemacht. Also von der Abrechnung her ist es so, dass wir die Messe den Marketingkosten zuordnen. Das ist so, als würden wir eine Werbeanzeige schalten oder, sage ich mal, Spiele in Form einer Rezensionswelle an RezensentInnen schicken. Das heißt ja erst einmal, ich gehe gar nicht davon aus, dass ich mit der Messe an sich, das ist kein Verkaufsevent, dass ich mit der Messe an sich Geld verdiene in gleicher Form, wie ich es tue, wenn ich Spiele an den Handel gebe, sondern ich bin mir schon bewusst, das ist eine Werbeausgabe, die dann natürlich über einen längeren Zeitraum und über diesen Werbeeffekt, den sie hat, auch wieder zu Verkäufen führen wird. Kurz gesagt heißt das, wir gucken nicht am Ende auf das Ergebnis und sagen, das hat jetzt weniger eingebracht, als es gekostet hat. Nun kann man aber auch ganz fair und transparent dazu sagen, dass das Ziel, das wir uns gesteckt hatten für diese Messe, damit es kostendeckend ist, überschritten wurde. Und das war natürlich dann für den Verlag cool. Und das ging auch vielen anderen Verlagen so, dass nach einem sehr langen Sommer, in dem auch wirklich wenig Spiele gekauft wurden und natürlich auch, ihr wisst ja alle selber, einer Zeit, in der man wirklich so ein bisschen auf die Ausgaben achten muss, weil vieles rundherum teurer geworden ist, dass trotzdem auf der Messe auch, sag ich mal, die Kaufbereitschaft da war. Also das hat schon vielen Verlagen und uns dann geholfen. Genau.
Jetzt war ja dieses Jahr bei der Messe auch einiges anders. Da hat sich ja bei dem Spiel hat sich was die Verantwortlichkeiten einiges verschoben und auch das Messekonzept war anders. Wie würdest du denn jetzt als Aussteller sagen, ja, das Fazit dieses neuen Konzept, des neuen Aufbaus?
Also kurz gesagt fand ich super. Als Hintergrundinfo wäre es noch spannend, weil die ein oder andere Person kam tatsächlich auch und hat gesagt, ah, ich dachte, ihr seid wieder mit XYZ am Stand. Also wir probieren da ja immer ganz gerne mal Sachen aus. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel eine sehr große Präsenz mit Skellig Games zusammen. Dieses Jahr wären wir mit einem anderen Verlag zusammen gewesen. Allerdings haben wir dann bei der Standplanung, als wir die Zuteilung bekommen haben, festgestellt, wir kriegen die Verlage nicht auf der Fläche so untergebracht, dass die Besuchenden am Ende kapieren, bei wem bin ich eigentlich gerade. Ja? Also wir hätten so ein bisschen um die Ecke bauen müssen und Gänge und Schläuche bauen müssen und dann wäre das nicht gegangen. Also haben wir diesen Stand, bei dem wir jetzt waren, kurzfristig genommen. Wir haben gesagt, wisst ihr was, vielleicht kriegen wir noch einen eigenen Stand. Ich habe da angerufen und es war, muss Ende August oder Anfang September gewesen, also wirklich sehr, sehr kurzfristig vor der Messe, dieser Stand. Deswegen hatte ich auch wirklich gar keine Wahlmöglichkeit und am Ende war es genau das, was du sagst. Wir gucken mal, was passiert mit dem ganzen neuen Konzept. Ich muss sagen, für uns, finde ich, ist es super gelaufen. Man hat uns gut gefunden, es waren viele Menschen da. Links schräg um die Ecke war ja die Halle 6 und auch dort gab es einen Eingang, also da kamen auch sehr viele Menschen rein und in der Halle 6 waren ja viele große Verlage, sie war sehr hell, sie war immer voll und von da aus ging man da quasi direkt in unsere Richtung. Also aus meiner Sicht ist das Konzept insgesamt gelungen gewesen, auch wenn ich jetzt sage, als Verlagsmensch, der andere Verlage besucht, habe ich alles sehr gut gefunden. Ich konnte auch viele Termine, die ich dann außerhalb meines eigenen Standes hatte, ganz gut koordinieren, weil zum Beispiel in Halle 3 viele Partner einfach zusammenliegen. Also das war ja ein bisschen mehr alles nach Themen gruppiert, beziehungsweise nach Zielgruppe gruppiert. Einzig vielleicht die Halle 4. War so ein bisschen schade, also da hatte man auch das Gefühl, die Beleuchtung ist so dunkler, also sie wirkte so ein bisschen unter ferner Liefen mit allem, was dort war. Aus Verlagssicht gar nicht so uninteressant, denn dort waren zum Beispiel unsere Lizenzagenten und auch unsere Herstellerinnen, sodass wir dort quasi die Partner auch treffen konnten. Für Besuchende ist es nicht so interessant. Und das heißt, die Verlage oder ich weiß nicht, ob jetzt waren es teilweise auch eher sowas wie das Spielmaterial und Ähnliches, die dort in der Halle sind, die können vielleicht nicht denselben Eindruck feiern wie ich, dass es in der Halle hell, voll, belebt und einfach super war, ja. Aber insgesamt finde ich das Konzept super und hoffe auch, dass das in die Richtung weiter verfolgt und optimiert wird.
Jetzt muss ich natürlich noch die obligatorische Frage stellen, weil die meisten Leute, die auf die Messe kommen, spielen und kaufen. Habt ihr irgendwas gespielt oder kauft oder ist da gar keine Zeit für?
Das ist total mies. Also wenn ich immer sehe, was Frank und Lisa zum Beispiel in den Tüten haben, weil die genau vorher wissen, was sie haben wollen und dann kaufen sie sich das und sind so glücklich und erzählen dann abends am Tisch davon, was sie haben, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich verpasse gerade was von der Messe. Dann denke ich immer, oh, und was kaufst du dir? Also es ist schwierig, ich komme nicht dazu. Ich bin diesmal, ist auch das erste Jahr, nicht dazu gekommen, vorher die ganze Liste auf BoardGameGeek durchzugehen, was es eigentlich gibt. Ich hatte mir da Sachen markiert. Am Ende habe ich ganz andere Sachen mitgenommen und gekauft und im Wesentlichen dann Sachen, die, von denen ich weiß, die kommen auch mal in der Familie auf den Tisch. So. Davon ab habe ich natürlich Muster zum Probespielen und ich denke dann auch immer so ein bisschen den Brettspielkiosk mit. Hier gibt es ja Spieleabende, die meistens auch in größerer Runde sind und sehr harmonisch, wo die Menschen auch lieber zusammenspielen wollen, als dass sie dann zwei, drei Gruppen bilden. Das heißt, wenn es da auch nochmal was gibt für eine größere Gruppe, dann habe ich sowas vielleicht auch nochmal in der Tasche. Aber für mich privat, also für Daniel, habe ich diesmal nichts, null. Sondern nur Dinge, von denen ich weiß, da spielen andere gerne, dann spiele ich da mit und dann haben wir gemeinsam Spaß.
Dann blicken wir jetzt noch ganz schnell vielleicht hin zum nächsten Jahr. Hast du, weiß ich nicht, dir Vorsätze gemacht oder weißt du schon irgendwas, das müssen wir nächstes Jahr anders machen oder ja, hast du dir da schon Gedanken zu gemacht?
Es gibt immer eine Liste, die schon während der Messe quasi geschrieben wird, was kann man noch besser machen und was kann man anders machen. Und aus dieser Liste vom letzten Jahr resultiert auch, dass wir diesmal zum Beispiel pünktlich waren und pünktlich alles fertig hatten, vieles dabei hatten. Und wir haben jetzt noch neu im Prinzip, das ist aber ist eine Lappalie eigentlich, hätte man auch von selbst drauf kommen können, aber neu gelernt. Beim Packen der Messe Und also beim Einpacken am Ende haben wir schon alles jetzt so auf die Paletten verteilt, dass quasi diese Palette schon fertig ist für die nächste Messe und nur genau so wieder herkommen muss. Klingt albern, aber ja, dadurch sparen wir dann halt, wenn wir auf die nächste Messe gehen, das geplant haben wir jetzt möglicherweise zum Beispiel die Spiel doch in Dortmund, dass eben ein Teil der Sachen, die wir in Essen hatten, bereits fertig verpackt ist und gar nicht ausgepackt werden muss und uns genau so wieder auf die andere Messe geliefert werden kann. Das ist mit das größte Learning. Das zweite ist, wir hatten ja für alte dunkle Dinge auch einen Verkauf auf der Messe. Das kam ein bisschen zu spät, weil das vergessen wurde von unserem Partner und dann doch geliefert wurde. Da ist das Learning, dass wir auf der Messe keine Ware annehmen, weil wenn sie nicht vorher schon da ist, dann wird es halt schwierig für den eben erwähnten Fabian, sie noch einzulagern und den Überblick darüber zu behalten. Also verschiedenste Sachen. Was machen wir nächstes Mal besser, anders? Ich würde erstmal eher die Frage stellen, wo sind wir? Also dürfen wir nochmal auf dem Platz sein? Würden wir den nochmal nehmen? Dann würde ich sagen, ja, den würde ich genauso nochmal nehmen. Ich bin da auch so ein bisschen so ein Wohnzimmertyp. Je häufiger man an derselben Stelle ist, desto mehr fühle ich mich da zu Hause. Und dann geht es eigentlich darum, sozusagen diese vertrauten Grenzen, in denen man sich bewegt, einfach noch gemütlicher zu machen.
Ich habe auf jeden Fall jetzt schon Lust auf die Messe nächstes Jahr und auch auf noch ein paar andere Messen. Möchtest du zum Abschluss noch irgendwas sagen?
Ach ja, messemäßig haben wir ja eigentlich einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Ich glaube, um nochmal das Thema Podcast jetzt abzurunden, wir wollen, wie gesagt, auch in den kommenden Wochen über die einzelnen Spiele, die wir da haben und die da kommen werden, noch berichten. Updates zu der Verfügbarkeit der Spiele findet ihr immer auch auf der Webseite. Wenn ihr bei boardgamecircus.com oben im Menü auf Spiele klickt, gibt es einen roten Button VÖ-Termine. Und wenn ihr den anklickt, scrollt es automatisch ganz unten auf die Seite und dort aktualisieren wir regelmäßig, wie ist der Status, wann kommt welches Spiel an. Also das ist dann parallel zu dem Podcast oder Social Media, wo ihr uns ja gerne folgen könnt, auf jeden Fall immer eine Stelle, an der ihr die Antwort auf die Frage findet, wann kommt Mythwind, wann kommt Grease Monkey Garage etc. Könnt ihr alles vorbestellen, kommen wie gesagt tut es im Dezember und die Website und die anderen Kanäle geben dann immer Updates.
Perfekt, dann würde ich sagen, danke an dich, Daniel.
Na, ich sag mal danke an dich. Wir gehen jetzt direkt wieder an die Arbeit.
Das machen wir, genau. Danke an euch fürs Zuhören. Ihr könnt uns natürlich auch auf Social Media folgen. Ihr könnt uns da auch gerne schreiben. Wir haben auch einen Discord-Server, wo ihr vorbeischauen könnt, wenn ihr irgendwelche Detailfragen vielleicht zu bestimmten Spielen habt und da noch mal mehr wissen wollt. Genau.
Da will ich doch noch mal einhaken. Also, weil wirklich, die Messe ist nicht Termine, Partnertreffen und sonst was, sondern ich bin auch mal zu Frank und Lisa hinter die Kasse gegangen und habe dann auch mal kassiert. Die Messe ist, die Menschen zu spüren und das Feedback direkt zu bekommen. Und da komme ich jetzt drauf, weil du den Discord erwähnt hast. Also mir ist der Discord der liebste Kanal, weil da bin ich dann wirklich auch direkt im Gespräch und da kann man so ein bisschen wie den verlängerten Arm der Messe einfach über die Spiele und über alles andere, was Boardgame Circus betrifft, im Austausch bleiben. Also kommt super gerne auf den Discord und ihr findet die Links dazu auch wieder auf der Webseite, wenn ihr oben auf Kontakt klickt und dann habt ihr da die Links zu Twitter und Facebook und Instagram und halt auch Discord, meinem liebsten Kanal.
Perfekt. Ciao, ciao.
Tschüss.